Episode 194, Softwareentwicklung für die Medizintechnik. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, der Systems-Engineering-Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie es funktioniert, sinnvolle Software zu entwickeln und nebenbei die Anforderungen der Norm zu erfüllen. Und wie die EKG-App der Apple Watch 5 zum Medizinprodukt wurde. Bevor wir in den Podcast einsteigen, möchte ich aber gerne noch auf ein Event hinweisen, und zwar den Systems Engineering Stammtisch. Den veranstalte ich einmal im Monat, und zwar findet er jetzt statt am 11. Mai 2022 um jeweils 19.30 Uhr. Den Link zum Stammtisch findet ihr auf meiner Webseite björnschorre.de/stammtisch. Dort sind alle Termine nochmal aufgelistet, wann was stattfindet und der Zoom-Link, womit du in den Raum zu unserem Treffen kommen kannst, findest du auch dort. Nun aber zu meinem Gast und der heutigen Episode. Heute darf ich einen besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist seit 12 Jahren bei Method Park und hat dort als Qualitätsmanager die Qualifizierung von Method Park nach der ISO 13485 durchgebracht, also hat das mitbetreut. Er ist Spezialist im Bereich für medizinische Regulation und Experte für Medizintechnik-Software. Ja, in diesem Sinne begrüße ich dich, Sebastian Kern. Herzlich willkommen hier.
Hallo Björn, danke für die Vorstellung, danke für die Einladung. Genau, du hast ja schon viel gesagt. Ich bin jetzt seit 12 Jahren bei Method Park. Und nach meiner Zeit im Qualitätsmanagement bin ich inzwischen in die Teamleitung gegangen und mein Team und ich entwickeln quasi für unsere Kunden ja, Software für Medizinprodukte. Und wir Method Park im Allgemeinen machen Systems und Software Engineering und sind spezialisiert auf die Branche Automotive und Medical, wobei aber der Hauptumsatz oder unser Hauptengagement im medizinischen Bereich liegt. Da sind wir so ungefähr mit 80% unterwegs. Und wie gesagt, wir unterstützen unsere Kunden bei der Softwareentwicklung, arbeiten da aktiv mit, entwickeln die Produkte für unsere Kunden. Und in dem Rahmen ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns halbwegs gut auskennen mit, was so in der regulatorischen Landschaft so vor sich geht, dass der Kunde später auch kein Problem hat, sein Medizinprodukt dann auch in den Markt zu bringen.
Okay. Ja, und da habe ich auch schon gehört, da gibt es ja so bestimmte Regularien, die jetzt gerade diesen Medizintechnikmarkt so ein bisschen durcheinander wirbeln, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber da gibt es die MDD und die MDR, das sind so Begriffe, die da zu hören sind. Kannst du uns dazu mal eine Einschätzung geben, wie das, wie die zusammenhängen, was galt vorher, was ist jetzt gültig?
Ja, also es ist völlig richtig, weil man möchte eigentlich sagen, auch die MDR ist ja schon ein bisschen abgehangen, die sogenannte Medizinprodukteverordnung oder Medical Device Regulation von der EU. Die ist 2017 veröffentlicht worden und löst die Medical Device Directive, also die Medizinprodukte-Richtlinie der EU, ab. Die ist schon wirklich richtig abgehangen. Die gibt es seit 1993, da ist die ursprünglich veröffentlicht worden. Und da war es natürlich dringend notwendig, dass wir hier das Ganze mal auf einen neuen Stand bringen. Das ist auf jeden Fall klar. Die MDD ist irgendwann auch mal aktualisiert worden, dass wir das Thema medizinische Software überhaupt kannte. Ich meine, das ist auch klar, davon hatte man 93 vielleicht noch nicht so den Plan. Und jetzt nimmt Software natürlich immer einen größeren Stellenwert ein und darauf geht die MDR ein. Aber wie gesagt, wir sind jetzt 22. In ein paar Tagen oder ist die MDR dann auf jeden Fall 5 Jahre veröffentlicht. Also ganz so neu ist es nicht mehr und trotzdem treibt es immer noch die Leute ganz gut um und behält die Leute in der Medizintechnik auf Trab.
Ist das in der Medizintechnik auch so wie bei vielen anderen Sachen, dass man das lange vor sich her schiebt und dann im letzten halben Jahr wird plötzlich das ganz heiß diskutiert und ganz stark bearbeitet und ganz viel Manpower da reingesteckt? Oder ist das in der Medizintechnik anders?
Doch, könnte man schon so sagen, aber es gab da natürlich ein paar parallele Einflüsse, die da gelaufen sind. Wie gesagt, die ist 2017 veröffentlicht worden und wenn ich ein Medizinprodukt in den Markt bringen möchte, je nach Klassifizierung des Medizinprodukts, brauche ich dann vielleicht eine benannte Stelle. Und also die muss ich involvieren, um das Medizinprodukt überhaupt auf den Markt zu bringen. Und die benannten Stellen müssen natürlich auch nach der neuen Verordnung Medizinprodukte zulassen können. Genau. Und der Prozess dauert natürlich auch. Und jetzt nur mal so eine Zahl. Ich habe jetzt gestern mal nachgeschaut. Also für die Medical Device Directive, also die Richtlinie, gab es am Ende in ganz Europa so 50 bis 60 benannte Stellen, die man also als Hersteller zu Rate ziehen konnte, wenn ich mein Medizinprodukt in den Markt bringen möchte. Aktuell gibt es da in Europa ein paar weniger für die MDR. Also das sind jetzt aktuell 28 in Europa und in Deutschland gerade mal 7. Mhm. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass durch die Konsolidierung jetzt auch es einfach weniger benannte Stellen gibt, die jetzt natürlich viel mehr zu tun haben. Und wenn jetzt jeder Medizinprodukthersteller auf den die Türen einrennt, dass das Ganze so ein bisschen ein Flaschenhals ist.
Ja, genau. Und jetzt bist du schon bei den benannten Stellen gewesen, die dir quasi dann die Zertifizierung für deine Medizinprodukte machen. Aber nochmal zurück zu den Regularien. So. Da gibt es noch die IVDR. Wie hängt das zusammen mit der MDD, mit der MDR?
Ja, es gab, also von den Richtlinien gab es im Wesentlichen 3. Es gab eine Richtlinie für Medizinprodukte, es gab eine Richtlinie für aktive implantierbare Medizinprodukte und es gab eine Richtlinie für In-vitro-Diagnostika. Und die sind jetzt im Wesentlichen alle abgelöst worden durch die neuen Verordnungen. Das ist einmal die MDR und die IVDR auf der anderen Seite. Die sind nahezu zeitgleich veröffentlicht worden und die IVDR ist jetzt auch langsam in Kraft. Ich glaube, da gab es auch letztens erst nochmal, also IVDR bin ich nicht ganz so bewandert, aber da gab es auch letztens nochmal ein Eilverfahren, um die Übergangsfrist noch ein bisschen zu verlängern, um den Hersteller noch ein bisschen mehr Luft zu verschaffen. Ähnlich ist es auch bei der MDR passiert, wo alle mit Corona und der Pandemie beschäftigt waren. Eigentlich hätte die 2020 schon scharf sein sollen, aber die neue Medizinprodukte müssen jetzt seit Mai 2021 nach der MDR zugelassen werden. Ja. Also da hat man ein Jahr Luft geschafft.
Okay, also aber trotzdem hat man jetzt nicht viel Zeit gewonnen, weil man sich ja auch mit vielen anderen Sachen dann noch beschäftigt hat.
Du sagtest gerade die Pandemie. Die Zeitschiene war super eng, muss man ehrlich sagen.
Ja, okay. Jetzt gibt es ja Produkte, die man schon mal zugelassen hat. Irgendwann nach 1993 bis heute. Die sind ja dann nach der MDD zugelassen worden.
Mhm.
Und was muss jetzt passieren, damit die Produkte auch weiterhin verkauft werden dürfen und genutzt werden dürfen?
Also wenn die aktuell zugelassen sind, ist es erstmal kein Thema. Ich kann mein Problem jetzt noch ein paar Jahre in die Zukunft verschieben. Weil ich darf die weiterverkaufen. Also wenn ich eine gültige Zulassung habe, dann bin ich noch in den Übergangsbestimmungen und darf mein Produkt weiterverkaufen. Das geht je nachdem, wie lange das Zertifikat gültig ist, teilweise bis 2025. Für Software ist das ein Problem, weil Software ändert sich ja.
Ja.
Und wenn ich die dann ändern möchte, ich möchte da vielleicht neue Funktionen hinzufügen, also jetzt ein einfaches Beispiel für ein Medizinprodukt, ist ja, sag mal, der Spatel, wo man beim Arzt auf dem Stuhl sitzt und der im Rachen schauen will, ja, das ist ein Holzspatel, der ändert sich von der Funktion nicht, den kann ich einfach jetzt weiterverkaufen, da werde ich jetzt auch kein neues super Feature entwickeln, ja, weil der wird deswegen nicht viel besser, ne?
Und da muss ich auch nicht zu irgendeiner benannten Stelle, um zu sagen, hier, gib mir mal ein Zertifikat bezüglich, weil wir ja jetzt die MDR haben, sondern das kann ich einfach weiterlaufen lassen, oder?
Ja, solange die Übergangsbestimmung noch gilt, wenn die irgendwann ist, also ich sag mal Ende 25, irgendwann muss ich, also alle Medizinprodukte, die ich nach der Übergangszeit weiter verkaufen möchte, muss ich also nach MDR neu zulassen.
Da muss ich neu zulassen, auch etwas, was jetzt schon seit 20 Jahren quasi verkauft wird, muss ich dann einmal wieder vorstellen. Aber das scheint ja dann relativ einfach zu sein, weil da hat sich nicht großartig was dran geändert. Das ist... muss einfach mal einen MDR-Stempel bekommen.
Muss einfach mal einen MDR-Stempel bekommen. Also genau. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist der Umfang der technischen Dokumentation, den ich einreichen muss, wenn ich mein Medizinprodukt zugelassen bekomme. Also wenn ich, solange ich Klasse 1 Medizinprodukte habe, dann bin ich als Hersteller in Europa eigentlich fast fein raus. Ich muss die technische Dokumentation aufrechterhalten, aber ich erkläre die Konformität quasi selbst. Interessanter wird es dann alles, was größer Klasse 1 ist, dann brauche ich dann mal bin an der Stelle und muss es dann einreichen und dann muss ich das tun. Ich sag mal, viele Sachen für die MDR, wenn ich einfach ein bestehendes Produkt habe, kann ich durch Fleiß lösen. Also einfach die Dokumentation aufpolieren und tun. Ein Problem, und das ist mantramäßig, also seitdem ich das erste Mal von der MDR gehört habe und hier in Erlangen beim Medical Valley auf der ersten Infoveranstaltung war, die ist damals vom TÜV Rheinland ausgetragen worden, haben die gesagt, also bitte Leute, wenn denkt dran, ihr müsst irgendwann eure Produkte neu zulassen und was auf jeden Fall gefordert sind klinische Daten zu erheben. Und wenn ihr für eure Produkte noch keine klinischen Daten habt oder die Aktenlage ein wenig dünn ist, dann fangt jetzt an, klinische Daten zu sammeln. Dann habt ihr jetzt dann 4 Jahre Zeit und klinische Daten gesammelt und die könnt ihr dann verwenden, wenn ihr euer Produkt neu zulasst. Lustigerweise bin ich jetzt erst vor 2 Wochen wieder über in meiner LinkedIn-Timeline auf eine Werbung gestoßen, wo der VDE wieder anbietet, wie kommen Sie zu klinischen Daten für Ihre Medizinprodukte, wenn Sie sie für die MDR neu zulassen wollen. Mhm. Also offensichtlich ist es immer noch ein heißes Thema.
Okay, gut. Habe ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit meiner Aussage, einfach einen Stempel drauf. Aber ich sage jetzt mal, wie du es gerade gesagt hast, wenn man die Dokumentation von Anfang an ordentlich geführt hat, die hat man ja dann auch archiviert, könnte man darauf zugreifen und dann hätte man zumindest die Dokumente für das Produkt an sich. Die klinischen Daten, die hättest du dann quasi während der Nutzungsphase deines Produktes irgendwann mal erheben können und hättest jetzt quasi dann da eine Datenbasis, worauf du zugreifen kannst.
Ja, genau. Ich meine, wenn die Produkte in der Klinik oder in der Praxis stehen, das ist Aufwand für die Hersteller. Die müssen dann anfangen, mit den Kliniken zu reden und sagen, pass mal auf, ich brauche Daten von der Nutzung. Also dann geht es dann um Datenschutz, um irgendwelche Vertragsthemen, die da geklärt werden müssen. Das muss man machen, aber tatsächlich ist es so, man hatte seit 2017 Zeit. Also es ist, wie gesagt, es ist nichts, was jetzt plötzlich vom Himmel fällt. Genau. Ich sage jetzt, das größere Problem, und ich bin ja in der Software zu Hause, ist für mich die Software, weil die darf ich natürlich auch weiter verkaufen, also wenn ich da Medizinprodukte Software habe. Aber ich darf die quasi nur so weiter verkaufen, wie sie halt ist, also wie ich sie zum Stand mit MDD zugelassen habe oder zertifiziert bekommen habe. Die natürlich Software, wir kennen alles Thema Sicherheitspatches. Sicherheitspatches sind kein Problem, das soll ich machen, das ist auch verlangt, das ist auch okay, da muss ich nichts neu zulassen. Aber jetzt kann man sich mal vorstellen, wie cool eine 5 Jahre alte Software ist. Gerade wenn man daran denkt, vielleicht ist das eine App auf dem Smartphone, Medizinprodukte-App oder so. Dann Software lebt ja davon und der große Vorteil von Software ist, dass ich die erweitern kann und quasi neue Funktionalitäten nachliefern kann. Mhm, und da kommt man dann sehr schnell in das Thema, das ist eine wesentliche Änderung am Funktionsumfang. Und dann muss ich eigentlich auch sofort neu zulassen nach MDR. Da ist dann das Thema mit einfach weiterverkaufen einfach schnell erledigt.
Okay, also da haben Sie dann eine Regelung geschaffen, um diese Featureitis, die man ja auch gerne mal in Software hat, ein bisschen zu kontrollieren und einzudämmen.
Ja, ich meine, die ganze Regelungen um Medizintechnik gehen ja dahin, dass ich sage, okay, wir wollen den Patienten vor Schaden schützen. Ne? Also der soll keine falsche Dosis an Medikamenten einnehmen, wenn es eine Dosisempfehlungs-App ist, und wenn es ein Röntgengerät ist, dann möchte ich ihn natürlich auch nicht mit unnötig viel Röntgenstrahlung beschießen, wenn es nicht notwendig ist. Und das ist aber klar, wenn ich da halt komplexe Sachen an meiner Software ändere, einen Berechnungsalgorithmus ändere oder so, dass ich dann sage, okay, dann muss das aber durch das ganze Zulassungsverfahren durch, weil ich möchte am Ende ja sicherstellen, dass das gesamte Produkt sicher entwickelt ist, so wie es die MDR, also Stand der Technik, empfiehlt oder vorschreibt.
Ja, jetzt haben wir ja da diese zwei neuen Regularien, IVDR und MDR. Gibt es da jemanden, der da etwas erarbeitet hat, wo es vielleicht irgendwelche Templates gibt, irgendwelche Vorlagen oder sowas, wo man sich ein bisschen dran orientieren kann?
Vorlagen und Templates nicht direkt, aber es gibt auf jeden Fall einige Guidelines. Da gibt's, wird auch von den beiden Regularen gefordert, die MDCG, die Medical Device Coordination Group. Das ist also auch eine EU-Institution, wo dann Industrievertreter drin sind, die sich dann Gedanken machen, wie man das am besten macht. Und die waren fleißig, muss man sagen. Also während sonst teilweise das sich angefühlt hat, als würde echt wenig passieren, hat die MDCG wirklich viele Guidelines herausgegeben. Unter anderem auch so Infografiken, wie zum Beispiel, wo ich herausfinden kann, ist meine Software überhaupt Medizinprodukt? Oder auch eine Hilfestellung, wie klassifiziere ich Software nach der MDR? Und auch eine Hilfestellung, was ist denn zum Beispiel, was wir gerade gehabt haben, was ist denn eine wesentliche Änderung und was ist eben keine wesentliche Änderung? Wann muss ich mein Medizinprodukt mit Software neu nach MDR zulassen oder wann ist es okay, dass ich Änderungen mache, wo ich sage, okay, zum Beispiel Sicherheitspatches sind da drin, das ist keine wesentliche Änderung, das soll bitte gemacht werden, die Medizinprodukte sollen natürlich sicher sein.
Okay, ja, das ist doch schon mal eine gute Hilfe dafür. Ich denke, den Link dazu sollten wir mit in die Shownotes rein. Packen, wenn das möglich ist. Ansonsten werden wir auf
den Fall. Den Link gibt es und die ganzen Guidelines von der MDCG sind öffentlich zugänglich auf der Seite von der EU-Kommission. Das ist also wirklich eine gute Quelle, wenn man sich da informieren möchte.
Okay, das werden wir mal verlinken, damit da vielleicht mehr Leute drauf aufspringen können. Jetzt, ich komme ja auch aus dem Bereich der Softwareentwicklung. Wir Softwareentwickler mögen ja nicht unbedingt die Dokumentierung von Software. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um, wenn es da jetzt wenn da jetzt mehr von den Regularien gefordert werden?
Ja, also ich meine, das Ganze ist natürlich klar, wenn ich ein Medizinprodukt mache, ich habe ja gesagt, wir müssen den Anhang aus der MDR erfüllen, der technischen Dokumentation. Also wir sind in der Lieferpflicht, Dokumentation zu erstellen. Wir müssen es nur irgendwie cool machen, sage ich mal. So dass es möglichst wenig lästig ist. Weil das ist natürlich Dokumentation hinterher schreiben, weil das kennt man vielleicht aus manchen Projekten. Das Produkt ist fertig entwickelt und hinterher wird es dokumentiert. Das ist natürlich Arbeit für nichts. Eigentlich möchte man ja sagen, okay, man macht das quasi während der konstruktiven Arbeit und die Dokumentation fällt hinten raus. Und ich zitiere immer gerne einen von unseren Mitarbeitern, der sagt, dass wir Medizinprodukte, Software machen, merkt man eigentlich an der Stelle, dass da hinterher automatische PDFs generiert werden und manche Sachen muss man halt nochmal aktiv dokumentieren, wie zum Beispiel irgendwelche Architektur-, Designentscheidungen. Aber das ist eigentlich auch logisch, wenn ich sage, okay, so ein Medizinprodukt, so eine Software lebt halt auch lange. Ich meine, die Produkte sind auch gut mal 10, 15 Jahre am Markt und werden weiterentwickelt. Und da macht schon Sinn, wieso mal nachzuschauen, wieso hat man sich jetzt für eine spezifische Architektur oder wie war die Designentscheidung mal, um sowas nachzuvollziehen, um einen Grund dafür zu haben, weil manche Sachen waren ja sinnvoll. Also so ist es ja nicht.
Merkst du denn in deinem beruflichen Alltag, dass da mehr Verständnis für Architekturdokumentation oder überhaupt für Dokumentation von Software entsteht? Oder ist das immer noch so, oh, geh mir bloß weg damit?
Nee, ich denke, habe ja schon mal angesprochen, dass das Wichtige bei Medizinprodukten ist ja, dass wir Menschen helfen wollen und Menschen keinen unnötigen Schaden zufügen. Also das Thema Risiken abwenden ist eigentlich ein Thema. Mit dem Medizinprodukt willst du einem Menschen helfen. Und wir wollen aber sagen, okay, dann ist natürlich auch klar, dass du eine gewisse Sorgfaltspflicht an den Tag legen musst, wie man Software entwickelt. Du musst dir einfach auch für die Verifizierung Gedanken machen, dass es auch hinterher so funktioniert, wie man es mal spezifiziert hat. Und dass es für den geplanten Anwendungszweck auch tauglich ist. Das ist schon wichtig und dafür haben dafür haben alle Verständnis. Das ist okay. Das sollte halt nur niemandem zur Last fallen. Also wie gesagt, wir arbeiten viel mit Generatoren, dass zum Beispiel aus Code mit zum Beispiel DoxyChain oder ASCII-Doc, um jetzt zwei Tools zu nennen, halt direkt eine Design-Dokumentation erstellt wird. Und das ist völlig okay. Ich muss hinterher nur sagen, bei manchen Medizinprodukten ist es halt gefordert, dass ich eine Design-Dokumentation habe. Mhm. Und da muss ich halt zum Beispiel dokumentieren, wieso ich mich für ein spezifisches Design entschieden habe. Weil ich zum Beispiel modulares Design will, weil ich halt das Ding in Zukunft erweitern möchte.
Ja. Hat sich denn das als gut erwiesen? Weil ich habe DoxyChain damals kennengelernt und das hat zwar aus deinem C-Quellcode oder was man da vorliegen hatte, wunderbare PDFs oder auch HTML-Dateien gemacht, aber ganz ehrlich, das, was ich dann da lesen konnte und wie die Ein- und Ausgabeparameter dokumentiert waren, das war ehrlich gesagt nicht viel mehr wert als der Quellcode selber. Ich habe mich dann mal hingesetzt und mir die ganzen Features von DoxyChain angeguckt und am Ende des Tages habe ich in den Quellcode genauso viel Dokumentation reingetan wie vorher in irgendwelche Word-Dokumente oder so. Weil du musst es halt dann irgendwie mit Bildern hinterlegen, du musstest da irgendwelche Markups reinmachen, damit er das auch entsprechend gut dargestellt hat. Also einfach nur Ein- und Ausgabeparameter, die noch nicht mal richtig dokumentiert waren in der Software selber, das hat mir mit DoxyChain nichts gebracht. Also hat sich das verändert oder wie geht ihr damit um?
Also ich sag mal so, out of the box funktioniert es nicht. Also man muss da schon noch ein bisschen Fleiß reinstecken, um das so anzupassen, dass da hinten was Sinnvolles bei rauskommt, wenn man das generiert. Der Punkt ist, am Ende, ich denke, so lernt man es in der Uni, wenn man das Thema Software Engineering macht, wenn ich das V-Modell ganz klassisch nach unten wandere, breche ich halt irgendwann meine Architektur in detailliertes Design um und setze das Design dann in Code um. Und eigentlich sollte das Design und Code ja quasi nur eine andere Sichtweise, eine andere Darstellung der Funktionalität sein. Und deswegen, Code as Documentation, am Ende ist die Wahrheit von dem, was im Produkt landet, der Code. Und wenn ich das an den richtigen Stellen mit ein bisschen mehr Information anreichern kann, man muss dann auch hier mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten, das soll am Ende nicht redundant sein, weil alle Redundanz muss ich natürlich pflegen, aber das geht gut, dass man da auch verwertbare Sachen rausbekommt, die dann auch als Design-Spezifikation tauglich sind. Aber out of the box geht es nicht. Man muss dann noch ein bisschen Hand anlegen und das DoxyChain ein bisschen aufblasen.
Ja, okay, gut. Also es hat sich da als gut erwiesen, aber es ist auch nicht so, dass es out of the box funktioniert.
Ja.
Wie vor 10 Jahren auch noch. Okay. Sag mal, die ich habe immer mal wieder gehört, Usability ist ja auch ein Thema. Ich meine, das ist ein Riesenbereich an Menschen, die Medizintechnik in irgendeiner Form benutzen. Sei es, wenn ich zum Arzt gehe oder natürlich, du sagst auch, es gibt ja diese Apps, die du dann fürs Handy bekommst. Wie helft dir Unternehmen da, die Usability für ihre Medizinprodukte so hinzubekommen, dass da auch eine große Akzeptanz dann entsteht?
Das ist ein super Thema, Usability. Es gibt ja auch tatsächlich für Medizinprodukte Software eine Usability-Norm, die 62366. Wenn man die aber aufmacht und reinschaut, ist das Thema, was man eigentlich so als Usability versteht, von wegen, dass das cool zum Anwenden ist, gar nicht so im Fokus. Ja. Der Punkt ist, dass ich natürlich effizient das machen kann, was ich mit dem Produkt machen möchte. Aber der wesentliche Fokus ist Risikominimierung. Also zum Beispiel, dass ich halt durch Fehlbedienung verhindere, dass ein Patient Schaden nimmt. Das ist eigentlich, also klassisches Beispiel, der Startknopf ist rot und das Notaus ist grün. Also was wird man intuitiv drücken, wenn man was starten möchte, immer den grünen Button, sowas soll man nicht machen.
Ja.
Auf das zielt das ab. Und da gibt es auch ein nettes Buch, das ich auch gerne empfehlen kann, das ist vom Professor Christian Joner und dem Thomas Geis zusammen entstanden, zum Thema Usability für Medizinprodukte umsetzen. Und das Buch ist zweigeteilt. Der erste Teil, der sehr kleine Teil ist, so macht man Usability, wenn Sie die Norm erfüllen wollen. Und der zweite Teil ist, so macht man Usability, wenn man ernsthafte Usability machen möchte. Also und nebenbei erfüllt man die Norm. Also dass man tatsächlich sich Gedanken macht, okay, für welchen Anwendungszweck ist das? Was hat der Arzt tatsächlich für User Needs am Ende, um das Produkt zu benutzen? Also was ist der eigentliche Unique Selling Point hinterher für das Produkt? Und ja, wir machen natürlich, unterstützen wir unsere Kunden auch beim Thema Usability. Die ehrliche Aussage ist ja dazu, dass ich dazu immer den Anwender brauche. Mit dem Anwender sind hauptsächlich unsere Kunden in Kontakt. Also natürlich der Arzt oder je nachdem, wenn es eine App ist, dann tatsächlich der Endanwender, der das hinterher benutzen soll.
Ja, das ist auch immer mein Thema gerne, dass ich nicht im stillen Kämmerlein entwickle, sondern wirklich auch mal den Kunden frage oder den Servicetechniker, der rausfährt und dann ein aufwendigeres technisches System reparieren, warten muss oder sowas, dass man den halt auch mit befragt, was würde dir helfen, um die Arbeit zu vereinfachen.
Das ist auch ein Thema, was in der MDR deutlich mehr an Gewicht bekommen hat, weil in der technischen Dokumentation steht ganz klar drin, dass ich mir jetzt mehr über Personas Gedanken muss, also wer sind jetzt meine Anwender, was haben die für spezifische Anforderungen an meinem Produkt. Also das hat auch durch die MDR einiges an Gewicht bekommen, also mehr als vorher schon.
Okay, jo. Sag mal, im Vorgespräch hatten wir über ein Produkt gesprochen, wo du gesagt hast, das war zu Anfang kein Medizinprodukt und dann ist es doch zu einem Medizinprodukt geworden, beziehungsweise man musste das ganz fein betrachten, die Apple Watch. Kannst du das mal erklären, was da passiert ist?
Ja, die Apple Watch ist tatsächlich ein schönes Beispiel für ja, ein Systemgedanken, der sich zuerst nicht erschließt, wenn man ehrlich ist. Die Apple Watch, ich glaube seit der Version 5, kann ja ein EKG, also ein Einkanal-EKG aufzeichnen und weist dann auch den Nutzer darauf hin, dass er vielleicht ein Problem hat und lieber zum Arzt gehen soll.
Einkanal-EKG bedeutet, du hast die Apple Watch am Handgelenk und da misst er dann was. Oder?
Genau, du machst dann einen Schluss, du legst dann deinen Finger von der anderen Hand an die Uhr, an die Krone genau, und dann damit ist der Stromkreis geschlossen und du kannst quasi in einen Kanal EKG einmal durch deinen Körper von der Uhr aus quasi aufnehmen. Wenn du beim Kardiologen bist, der typischerweise 4 dazu kann 12 Kanal EKG aufgenommen wird.
Ja, genau, da hat man dann so viele Elektroden am Körper liegen. Ja, okay, gut. Dann
aber als erster Indikator ist auch so ein Einkanal EKG ganz gut geeignet.
Ja.
So, und das war zuerst, war diese Funktionalität nur in Amerika verfügbar, weil offensichtlich die Zulassung mit der FDA schneller ging als der EU. Und dann wurde auch die EKG-Funktion in der EU freigeschalten. Und die interessante Konstellation an der Stelle ist, normalerweise würde man sagen, okay, die Uhr und die App, die das dann macht, ist eigentlich das die Zusammenspiel wäre eigentlich das Medizinprodukt, also vielleicht Vergleich wäre ein Fieberthermometer, wo ich halt den Temperatursensor habe und das Display, das es anzeigt. Bei der Apple Watch ist es aber so, dass die Uhr halt den Sensor zur Verfügung stellt, aber selber kein Medizinprodukt ist und das Einzige, was Medizinprodukt ist, ist die EKG-App. Und geht deshalb, weil auch da hat die MDR dazugelernt, man hat gesagt, okay, das hat den Plattformgedanken, die möglich macht, wenn ich diese App auch deinstallieren kann, dann ist die also nicht wie eine Firmware fest mit dem Gerät verbunden und dann kann ich die App quasi auch als eigene Medizinprodukte Software quasi zulassen und die bedient sich von den Daten. Das ist, wie gesagt, vielleicht ein bisschen schwierig, weil eigentlich würde man denken, die Daten sind ja auch wichtig, die sollten eine gewisse Güte haben, dass die da rauskommen. Da gibt es tatsächlich auch von Apple Studien dazu, kann man sich durchlesen, wie gut und welche Bereichen der Sensor gut funktioniert. Aber sie sagen halt, im Wesentlichen ist die App dafür da, um den Nutzer zu warnen, um dann eben, wenn was ist, zum Arzt zu gehen. Ja, also nicht wirklich für diagnostische oder therapeutische Zwecke gedacht. Worum Apple ein Geheimnis macht, ist, ich habe es zumindest immer noch nicht gefunden, es gibt unterschiedliche Aussagen im Internet, ist, welche Klassifizierung die App hat. Also die Klassifizierung spiegelt im Wesentlichen die Risikostufe wider. Es gibt Klasse 1, 2 und 3. 2 teilt sich auf in 2 A und B. Und je risikobehafter ist, desto höher die Klasse, desto mehr muss ich auch tun. Und es gibt viele Aussagen, dass die EKG-App eine Klasse 1-App ist. Wenn man in die Gebrauchsanleitung der App schaut, ist aber das CE-Mark mit der Annotation vom TÜV Süd abgebildet. Also die CE0123 ist die benannte Stelle TÜV Süd, das kann man eigentlich ganz gut sehen. Und wenn eine benannte Stelle an Bord ist, muss es eigentlich mehr als Klasse 1 sein.
Okay.
Also.
Das ist sehr interessant. Und das ist jetzt so, dass wenn ich diese EKG-App oder Heart-App, ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißt, von der Apple Watch runternehme, also entferne, dann ist die Apple Watch auch kein Medizinprodukt mehr. Nee, die wäre ja auch so kein Medizinprodukt, aber dann braucht Apple diese Uhr nicht bei einer benannten Stelle vorzustellen.
Genau. Ja? Die Apple Watch ist nicht also Zubehör für ein Medizinprodukt, aber selber kein Medizinprodukt. Das ist wahrscheinlich die korrekte Klassifizierung.
Und die haben halt diesen Sensor, der hardwaremäßig dann auf dieser Uhr installiert und der kann Daten zur Verfügung stellen. Aber solange wie die nicht irgendwie genutzt werden von Apple Onboard Software, dann bleibt das auch ein Produkt ohne Medizinzulassung. Ne?
Ja, das ist auch ein spannender Punkt. Die Frage, ob es ein Medizinprodukt ist, definiert immer der Hersteller für sich. Und kommen wir zu dem Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, das Holzstäbchen für die Untersuchung für den Mund-Rachenraum. Wenn der Hersteller sagt, das Produkt ist dafür da, um dir als Patient in den Mund-Rachenraum zu schauen, um schauen, ob du irgendeine Erkrankung da hast, dann ist es ein Medizinprodukt. Und wenn du sagst, das Holzstäbchen ist aber dafür da, in Eis gesteckt zu werden, damit du da Eis lutschen kannst, dann ist es kein Medizinprodukt. Was Medizinprodukt ist, definiert immer der Hersteller, indem er sagt, für was das Ding benutzt werden soll. Und dann kann man auch schauen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt die Infografik, ist eine Medizinsoftware, also ist eine Software ein Medizinprodukt von der MDCG. Und man kann auch in die MDR reinschauen, da ist auch definiert, was ist denn eigentlich ein Medizinprodukt. Und im Wesentlichen ist es alles, was für Diagnose, Therapie oder Behandlung von Krankheiten oder von Krankheitszuständen am oder im Menschen gedacht ist. Ja, das ist die Kurzfassung. Also das ein bisschen länger ist der Text, den kann man sich durchlesen. Aber dafür ist es da und deswegen ist das Eisstäbchen kein Medizinprodukt, aber wenn jemand mit dem Mund schaut, ist es ein Medizinprodukt. Und das ist ja der schmale Grat auch mit diesen Fitnessarmbändern, wo ja im Wesentlichen auch zum Beispiel jetzt der Puls als Vitalparameter aufgenommen wird. Wenn ich jetzt das nutzen würde, um eine Therapie für eine Erkrankung zu machen, dann wäre es ein Medizinprodukt. Wenn ich aber sage, das ist nur dafür da, dass du, lieber Anwender, weißt, wenn du joggen gehst, wie hoch dein Puls ist, dann ist es kein Medizinprodukt. Also tatsächlich ist es immer Definitionssache vom Hersteller.
Okay, und das bestimmt dann aber auch wahrscheinlich die Vertriebskanäle, die ich benutzen kann. Ein Freund von mir, der hat Medizintechnik-Handel und ich sag mal, der dürfte... Jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß, weil ich es nicht genau weiß, aber der dürfte wahrscheinlich keine Polaruhren vertreiben, weil er ja Medizinprodukte vertreibt. Und eine Polaruhr, also hier so eine Pulsuhr, die ist ja wahrscheinlich nicht als Medizinprodukt klassifiziert.
Die Polaris eine Fitness-Tracker, ja.
Genau, also dürfte er die wahrscheinlich dann gar nicht vertreiben, weil seine Kunden ja gerne Medizinprodukte bei ihm kaufen würden.
Vielleicht ist es andersrum. Vielleicht dürfte er eben, wenn er nicht als Medizinproduktehändler ist, keine Medizinprodukte vertreiben und darf das quasi. Aber man muss auf jeden Fall das trennen, je nach der sogenannten Zweckbestimmung, für was das Produkt gedacht ist.
Ja, das ist wichtig. Ja. Sag mal, in der Softwareentwicklung für die Medizinprodukte jetzt speziell, wie geht ihr da mit dem Thema Agilität um? Also du hast natürlich auch eben davon gesprochen, SPICE und V-Modell, das sind klassische Entwicklungsvorgehen. Aber dieses Thema Agilität, ist das auch in eurem Bereich ein Thema?
Ja, es ist ein Riesenthema und ich denke tatsächlich in der schnelllebigen Softwareentwicklung, und Softwareentwicklung ist verhältnismäßig schnelllebig, ich weiß heute nicht, was, also Medizinprodukte, Softwarezyklen dauern, kann auch mal sein, dass die Entwicklung gut 2-3 Jahre dauert, bis das Produkt auf dem Markt ist, aber da ändert sich ja so viel, also ohne das agil zu machen, kommt man eigentlich nicht voran. Das Problem, das dabei ist, wenn ich mir die ganzen Normen, die es gibt für Medizinprodukte, Software, und da gibt es wieder eine, die 62304, die sagt, okay, das ist der Software-Lebenszyklus für Medizinprodukte. Wenn man sich die anschaut, dann erinnert die einem im Ablauf schon sehr an V-Modell. Und ich glaube, dass daher kommt es, dass viele Hersteller sich ja sehr an dieses V-Modell halten. Das ist aber kein Widerspruch in sich. Man kann diese Normen und einhalten und die ganzen Artefakte erstellen, auch in einem agilen Entwicklungsansatz. Das ist kein Problem. Und das wir entwickeln. Also seitdem ich im Unternehmen bin, also seit 12 Jahren, entwickeln wir alle Softwareprodukte agil. Ja, manchmal mit einem Scrum-Ansatz, manchmal mit einem Kanban-Ansatz, manchmal ist es safe. Aber wir machen das immer im agilen Ansatz, das ist kein Problem. Und der beste Beispiel dafür oder die Bestätigung dafür, es gibt die, also von der AAMI, das ist die Association for the Advancement of Medical Instrumentation, also in amerikanischen Institutionen gibt es einen Technical Information Report, den sogenannten TIR 45, und das ist quasi eine Guidance zum Thema, wie kann ich agile Praktiken beim Entwickeln von Medizinprodukte-Software benutzen. Mhm. Und der macht so ein Mapping, wie funktioniert das im Zusammenspiel mit der 62304, wie bekomme ich Risikomanagement da rein und wie mache ich das so, dass es hinterher funktioniert. Und ich möchte fast sagen, der Ritterschlag für diesen Report war damals der Zeitpunkt, wo dieser Report als Recognized Standard von der FDA gelistet wurde. Also auch die FDA sagt, dass das eigentlich der Weg ist, wie man gehen kann. Mhm. Und seitdem ist das quasi auch überhaupt kein Problem mehr. Auch in Europa ist das durch die Bank von allen benannten Stellen anerkannt, dass man Medizinprodukte agil entwickeln kann, also vor allem Medizinprodukte Software.
Ja, cool. Ja, toll. Sebastian, super. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gekriegt, wo es im Moment steht mit der MDR, was so die Herausforderungen sind, und ja, auch noch ein Praxisbeispiel gezeigt mit der Apple Watch. Finde ich super. Bevor wir das jetzt hier beenden, das Interview, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre noch erwähnenswert, oder wenn wir da nicht drüber sprechen, dann ist diese ganze Podcast-Folge nicht so wirklich rund.
Vielleicht nur ein Thema, aber ich habe viel von Normen erzählt. Mhm. Und die Normen, das ist ja quasi das, was man als Stand der Technik so versteht. Also und diese Normen werden typischerweise harmonisiert gegen diese Richtlinien oder Verordnungen. Und die ganzen Normen, die ich jetzt aufgelistet habe, die sind alle zur MDD harmonisiert, und das hat den Vorteil, dass, wenn ich sagen kann, ich habe die Norm erfüllt, dann habe ich automatisch, oder kann ich davon ausgehen, dass ich automatisch auch die Richtlinie und damit die gesetzliche Grundlage erfüllt habe.
Also und das die MDR dann erfüllt habe?
Nee, die noch nicht. Die Normen sind aktuell gegen die MDR eben noch nicht harmonisiert. Das ist genau das Problem.
Ach so.
Sie sind gegen die MDD harmonisiert, und deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, okay, ich erfülle diese Norm, also kann ich davon ausgehen, dass ich, weil ich diese Norm erfülle, die ja harmonisiert ist, damit auch die MDD erfülle und die MDD ist ja quasi übersetzt in nationales Gesetz, damit quasi auch die Gesetzeslage erfülle. Ja. Und dann bin ich als Hersteller fein raus, die Norm ist Stand der Technik, die ist auch viel näher an der Technik dran, weil die MDD sagt, du musst halt irgendwie Risikomanagement machen und die Norm sagt dann, wie machst du das jetzt genau? Mhm. Ja. Die MDR kennt natürlich auch das Thema der harmonisierten Normen, aber der Stand jetzt ist, es gibt halt keine.
So. Ja. Hilft mir das denn, wenn ich die Normen weiterhin erfülle, mich daran halte, dass ich dann auch weniger Probleme bei der MDR habe, bei der Zulassung?
Hilft auf jeden Fall. Es ist auch der Plan, die Normen zu harmonisieren. Also es gibt auch dann eine Seite von der EU, wo drin steht, okay, bis wann sollen welche Normen harmonisiert sein? Die wichtigen Medizintechnik-Software-Normen sollen alle bis 2024 harmonisiert sein. Mhm. Also das kommt, das heißt, das ist Stand der Technik. Und bis dahin muss man halt in Diskussion mit seiner benannten Stelle treten, wieso durch die Einhaltung der Normen auch die grundlegenden technischen Anforderungen der MDR erfüllt sind. Ich sage aber auch, also ich habe es gegenübergelegt, erfüllt mit den Normen die ganz gut. Da gibt es noch ein paar Gaps und wenn ich die Gaps noch erklären kann, wie ich die erfüllt habe, dann denke ich, bin ich auch als Händler fein raus und denke, das ist die aktuelle Vorgehensweise der benannten Stellen, weil die haben ja auch noch keine neue Information. Also, und die sind ja auch daran gelegen, dass ihre Kunden, also die Medizinprodukthersteller, auch ihre Produkte im Markt bekommen. Also die sind ja da kein Feind, sondern das ist immer ein sehr unterstützender Prozess, wenn man mit denen redet.
Okay.
Also das kann ich überhaupt nur empfehlen. Reden mit der benannten Stelle hilft.
Und zwar wahrscheinlich so früh wie möglich, ne? Dass man,
genau.
Wenn es da Hinweise und Anforderungen gibt, wie entwickelt werden soll, welche Dokumentation her soll, dass ich die frühzeitig erstellen kann, um nicht erst, ich habe das Produkt fertig, möchte morgen auf den Markt und jetzt schiebt mir die benannte Stelle das aber noch um 2 Monate. Das ist natürlich doof. Also frühzeitig einbinden.
Frühzeitig und wenn es nur 2 Monate wären, wäre es wenig. Ich habe gesagt, es gibt also in ganz Europa ungefähr halb so viele benannte Stellen wie zur MDD. In Deutschland sind wir jetzt es gab mal 11, glaube ich, also 10 bis 11. Jetzt gibt es aktuell 7 nach MDR. Also ist mal mehr als 50%, aber trotzdem, die haben natürlich mehr zu tun. Die ganzen Prüfungen sind aufwendiger als vorher. Mhm. Das ist ein Thema, also rechtzeitig mit der benannten Stelle reden, ist auf jeden Fall eine good practice.
Ja, okay. Super, Sebastian, danke. Das war, glaube ich, ein guter Schlusspunkt nochmal. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du den Hörern so viel über die MDR, IVDR und wie man damit umgehen kann, erzählt hast. Wenn jemand mit dir oder mit Method Park in Kontakt treten will, wie können sie das machen? Hast du ein LinkedIn-Profil, hast du eine E-Mail-Adresse oder wie
möchtest du? Ja, man findet mich auf LinkedIn auf jeden Fall, man findet mich auch auf Xing. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, sebastian.kern@methodpark.de. Einfach schreiben, wenn wir helfen können, helfen wir gerne.
Okay, gut. Ich werde diese Infos auch nochmal alle in den Shownotes dann verlinken. Wer jetzt im Auto sitzt und das gehört hat, kann sich die Folge dann entsprechend als Favorit markieren und dann nochmal reinschauen und dann findet er deine Kontaktdaten dort. Alles klar, gut. Dann beenden wir hiermit die Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank, Sebastian.
Danke für die Einladung.
Zusammenfassend zu der heutigen Episode meine 3 Tipps. Hab keine Angst vor den Standards, denn die wollen dir eher helfen als verhindern. Starte nicht zu spät mit der Evaluierung der Anforderungen für die MDR-Zulassung. Und binde die benannten Stellen frühzeitig mit ein, denn so kannst du sicher gehen, dass die Zulassung relativ problemlos durchläuft. Wenn die Episode dir wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes oder Podcast Addict oder wo du es sonst auch immer hörst und bewerten kannst, sehr freuen. Beim Podcast Addict geht es relativ einfach, wenn du die Episode aufgerufen hast, dann ist da ein Button, der nennt sich Rezension verfassen. Oder wenn du in der Abspiel Oberfläche bist, dann ist da ein Daumen hoch oder Daumen runter und du gelangst dann direkt auf die Bewertungsseite. Ich würde mich freuen, wenn du dort mir 5 Sterne vergibst und reinschreibst, was dir so gut gefällt an diesem Podcast. Und wenn du dann gerade dabei bist, dann bewerte doch auch noch den einen oder anderen Podcast, den du gerne hörst, denn wir freuen uns immer alle über eine Bewertung von euch. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den gesamten Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.